Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute bin ich nicht allein, sondern ich habe wieder einen Gast, nämlich dem Stefan Mehrath. Der Stefan ist Unternehmenscoach, einer der bekanntesten Unternehmercoaches im deutschsprachigen Raum und ich freue mich riesig, dass er sich bereit erklärt hat für dieses Interview. Wir haben gemeinsam über viele spannende Dinge gesprochen, zum Beispiel über seine eigene Vergangenheit, über seine eigene Insolvenz und wie er sich da wieder rausgekämpft hat, über die Learnings, die er in den Jahren als Unternehmercoach gesammelt hat, wie er sich selbst, aber auch andere Unternehmer aus Tiefs rauszieht und da wirklich wieder Power gibt. Und natürlich haben wir auch über Zeit und Selbstmanagement gesprochen, die Unternehmerinnen und Unternehmer haben müssen und ja, was Gewohnheiten wichtig sind. Und Stefan hatte den schwarzen Gürtel und betreibt Kampfsport, regelmäßig Kampfsport. Und er hat auch erklärt, wie man da vom Kampfsport auf ein erfolgreiches Unternehmersein kommen kann und was es da für Parallelen gibt. Außerdem haben wir natürlich über sein neues Buch, Der Schwarzgurt-Unternehmer, gesprochen. Und das alles erfährst du und vieles, vieles mehr, wie zum Beispiel Teamflow, wie Zusammenarbeit im Team und vieles, vieles mehr. Also wenn du Führungskraft bist, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, dann ist diese Podcast-Folge eine absolute Pflichtfolge für dich. Und damit höre ich auch wieder schon auf zum Plaudern und Vorhang auf für das Interview mit Stefan Mehrath. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und jetzt heißt es unbedingt anschnallen, denn es kommt ein Mega-Angebot. Brain Effect startet nämlich vom 28.10. bis 3.11.2024 die Early Bird Black Week. Das bedeutet 25% auf alles und kostenlose Goodies gibt es noch obendrauf. Also die beste Gelegenheit, um deine Lieblingsprodukte zu bestellen. Ich kann dir schon meine Bestellliste sagen, ich habe sie schon vorbereitet. Bei mir kommen die Fokuskapseln natürlich wieder in den Warenkorb. Bei mir kommt das Delegat wieder in den Warenkorb. Bei mir kommt das Recharge wieder in den Warenkorb. Und ja, ich stöber noch ein bisschen rum. Ich bin mir sicher, das eine oder andere Produkt werde ich zu diesem Preis mit Sicherheit noch abstauben. Wichtiger Hinweis, es wird keine größere Black Week Aktion Ende November geben. Das heißt, diese 25% plus kostenlose Goodies gibt es nur jetzt in der Early Bird Black Week. Ganz, ganz wichtig und unbedingt betrachten. Wie immer natürlich kannst du auch hier zurückgreifen auf die 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn du mit irgendeinem Produkt nicht zufrieden bist. Und ja, ich kann es dir nur sehr, sehr ans Herz legen, deine Lager oder dein Lager sozusagen wieder an Brain Effect Produkten aufzustocken. Ich werde es auf jeden Fall auch tun. All das kannst du tun mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben, THOMAS mit TH. Ich verlinke es dir auch unten in den Shownotes. Wenn du auf diesen Link klickst, kommst du gleich drauf. Und ja, in diesem Sinne, happy shopping bei der Early Bird Black Week von Brain Effect. Alle weiteren Infos dazu findest du auf brain-effect.com. Ja, hallo Stefan. Ich freue mich sehr, dich hier im Interview begrüßen zu dürfen. Ich bin ja ein großer Fan von dir, habe schon ein Buch von dir gelesen, auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehrere, ich weiß es jetzt gar nicht. Und ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber du kennst dich am besten. Wie würdest du denn jemanden beschreiben, der dich vielleicht bisher noch nicht so in der Form kennt? Und was würdest du dem erzählen?
Ja, hallo Thomas, erstmal danke für die Einladung und ich freue mich auf das heutige Gespräch. Zu meiner Vorstellung, ganz kurz und knapp, ich bin seit jetzt knapp 28 Jahren Unternehmer, habe angefangen mit einer IT-Firma, habe da Investoren gefunden, das wuchs dann bis auf 30 Mitarbeiter und dann ging es auch in die Insolvenz. Das war im Jahr 2003, das war jetzt nicht so richtig cool, also für damals nicht cool. Zugleich hat es bei mir unglaublich viel bewirkt, weil ich habe gemerkt, hey, ich war eigentlich ein ziemlich mieser Unternehmer, aber ich wusste gar nicht genau, was ich falsch gemacht habe. Und das war für mich der Punkt, wo ich damals angefangen habe zu lernen. Und dann habe ich damals, so, ich weiß nicht, 10 Seminare pro Jahr besucht, 150 Bücher ungefähr pro Jahr gelesen, also richtig viel an mir gearbeitet, zweites Unternehmen gegründet, wieder IT-Bereich, erfolgreich verkauft. Und ab 2007 bin ich jetzt Unternehmercoach, das heißt, ich helfe anderen Unternehmern, also kleine, mittlere Unternehmen, erfolgreich zu werden und ein Team voller Flow aufzubauen und selbst die Arbeitszeit bei sich zu reduzieren und diese vielfältigen Probleme, die man als Kleinunternehmer hat, die zu lösen. Also das ist so ganz kurz und schnell mal, was ich mache.
Sehr gut. Arbeitszeit reduzieren gefällt mir schon mal sehr gut. Das passt auch gut zu meinem Thema natürlich. Finde ich spannend. Die Sache ist ja immer so, also zumindest gerüchterweise oder wird es auch immer gesagt, in Amerika ist es ja, wenn du nicht einmal erfolglos warst oder nicht einmal in Insolvenz gegangen bist, dann bist du ein Niemand. Bei uns bist du im deutschsprachigen Raum zumindest, wenn du in Insolvenz gegangen bist, so ein bisschen als ja, Verlierer abgestempelt. Hast du das auch so wahrgenommen damals oder war das bei dir anders?
Ja, ehrlicherweise nicht, aber das ist meines Erachtens nach eine Frage, wie man mit umgeht. Ich habe damals für mich als erstes Mal die Frage gestellt, was war mein Anteil, dass ich in die Insolvenz gegangen bin, während viele Leute in die Insolvenz gehen, die sagen, ja, die Wirtschaftskrise war schuld oder die blöden Mitarbeiter oder die blöden Kunden, die finden die Probleme immer außerhalb. Ich habe mich erstmal gefragt, was war mein Anteil und bin da offen zugestanden, welche Fehler ich gemacht habe. Und das hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf Leute, weil die meisten merken dann, oh, der hat sich echt Gedanken gemacht und fängt an, das zu ändern und dann wird es auf einmal spannend. Und das andere, das damals war ja das Internet, also gab es natürlich schon 2003, aber es ist noch nicht Social Media und so. Das heißt, das Internet war damals noch einigermaßen vergesslich. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es sinnvoll, über diese Insolvenz offen zu reden oder soll ich die ein bisschen lieber unter den Teppich kehren? Und ich habe mich halt gleich von Anfang an entschieden dafür, ich stehe dazu, ist Teil meines Lebens. Und ab dem Moment, wo ich offen zugestanden bin, kamen die Leute ganz anders auf mich zu und sagten, hey, finde ich echt toll, dass du dazu offen stehst und dass du so ehrlich bist. Und das ist eher positiv aufgenommen worden. Also es hängt immer, glaube ich, sehr stark von einem selbst ab.
Super, ja. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Sehr cool. Lass uns noch ein bisschen in die Zeit zurückgehen, wo du dich entschieden hast, Unternehmenscoach zu werden oder Unternehmercoach zu werden. Ja. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Was waren da deine Hauptantriebsgründe, das zu tun?
Naja, ich habe ja mein zweites Unternehmen auch 2003 gegründet. Es war ein IT-Unternehmen und erstmal ging es mir nur darum, dieses IT-Unternehmen einigermaßen erfolgreich zu machen, aus den Schulden von der Insolvenz rauszukommen. Habe relativ viel gelernt und dann im Herbst 2004 kam eine Unternehmerin zu mir, eine Freundin, die sagte, hey, ich brauche Unterstützung, ich stehe kurz vor der Insolvenz, kannst mir mal helfen? Und ich fragte sie, wieso, ich war doch selber gerade erst pleite, wieso kommst du zu mir? Und dann sagte sie, naja, du hast mir eine Erfahrung voraus, weil ich gehe ja demnächst pleite und die Erfahrung ist für mich wertvoll. Dachte ich mir in dem Moment, okay, das ist jetzt eine spannende Sichtweise, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Habe mich dann einen Tag erstmal einfach so, weil ich kannte sie ja zusammen mit ihr hingesetzt und wir haben ihr Unternehmen gemeinsam gerettet. Also das Unternehmen gibt es heute noch, sie hat es allerdings 2009 verkauft. Und dann hat die das einem anderen befreundeten Unternehmer erzählt, der kam ein paar Wochen später. Ich habe mir gedacht, okay, einmal hat es geklappt, klappt bestimmt ein zweites Mal auch. Mich wieder hingesetzt, konnte ihm auch helfen, er führt sein Unternehmen auch heute noch. Und so kam dann nach und nach immer mehr und ich habe gemerkt, hey, das macht viel mehr Spaß als Software und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, ab einem bestimmten Punkt, es muss so 2006 oder so gewesen sein, ich werde Softwareunternehmen verkaufen und dann 2007 eben Unternehmercoach zu gründen, weil das hat einfach mehr Spaß gemacht und da hatte ich eine innere Mission, das andere war halt Software.
Ja, absolut. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also bei mir war es nämlich genau ähnlich. Ich habe auch zuerst im engsten Kreis geholfen und dann ist immer mehr draus geworden und dann schließlich die Selbstständigkeit auch bei mir. Ja, absolut.
Ja.
Sehr cool. Wenn du jetzt da zurückblickst, seit 2007 sagst du, ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit jetzt da, die du als Unternehmenscoach hast. Was sind so die größten Learnings, die du Unternehmern mitgeben kannst? Wenn du so ein, zwei oder drei hast, was, ich weiß, es ist manchmal schwer, so zwei, drei herauszupicken, weil es halt immer sehr individuell ist, aber vielleicht hast du zwei, drei, die interessant sind.
Also für mich das Allerwichtigste ist, schaff dir ein Umfeld. Und zwar ein Umfeld aus Unternehmern, die ein oder zwei Schritte weiter sind als du. Also jetzt, die müssen nicht super weit sein. Ich brauche kein Umfeld aus Leuten wie Bill Gates oder so, weil die sind Lichtjahre entfernt. Das bringt nichts. Sondern wenn ich jetzt ein 3 oder 5 Mitarbeiterunternehmen habe, dann sollten die 10 oder 12 oder 15 haben, weil dann haben die ein paar Fragen, vor denen ich gerade stehe, schon gelöst. Und von denen kann ich lernen. Also dieses Umfeld ist meines Erachtens nach mit der absolute Schlüssel. Und obwohl viel drüber gesprochen wird, wird es immer noch extrem stark unterschätzt, sich so ein Umfeld zu schaffen. Also das ist für mich das Erste. Das Zweite ist, an sich zu arbeiten und zu lernen, was macht eigentlich ein guter Unternehmer, welches Mindset hat er. Deswegen habe ich ja auch die Bücher geschrieben, 4 an der Zahl mittlerweile, um genau das zu lernen, weil ganz oft wird einem gesagt, du musst dich halt um deine Finanzen kümmern und um den Vertrieb kümmern und ein bisschen Marketing machen, das sind deine Unternehmeraufgaben. Das sind in meiner Welt alles Fachkraftaufgaben, da komme ich gleich zu. Also Unternehmeraufgaben ist für mich was ganz anderes. Da geht es darum, was ist eigentlich deine Strategie, was ist deine Kultur im Unternehmen, wie entwickelst du dich weiter, was ist deine eigentliche Aufgabe als Unternehmer, das klar zu haben. Und da an sich zu arbeiten. Also an sich arbeiten ist das zweite. Und dann den dritten Punkt bin ich jetzt fast schon darauf eingegangen, ist diese Unterscheidung zwischen Fachkraftaufgaben, Manageraufgaben und Unternehmeraufgaben. Also Fachkraftaufgaben ist verkaufen, eine Software schreiben, irgendwas produzieren. Also alles das, womit letzten Endes das Unternehmen sein Geld verdient. Manageraufgaben, das sind die Aufgaben, Unternehmen zu strukturieren, Systeme zu schaffen, Leute zu qualifizieren, Abläufe zu definieren und so weiter. Und die Unternehmeraufgaben, das ist eher das große Bild, die Vision, die Strategie, die Energie hinter dem Ganzen. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, dann habe ich logischerweise alle drei Aufgaben inne. Und die meisten Aufgaben sind zu Beginn logischerweise die Fachkraftaufgaben, weil damit verdiene ich mein Geld. Mhm. Und die meisten Unternehmer checken nicht, dass so ab der Größenordnung 10, 20 Mitarbeiter spätestens ein Berufswechsel stattfindet, ja, und ich eigentlich nur noch Unternehmeraufgaben machen sollte und keine Fachkraftaufgaben mehr. Und das war auch der Grund, warum ich damals in die Insolvenz gegangen bin. Ich habe auch mit 30 Mitarbeitern noch fleißig programmiert, fleißig verkauft, mhm, aber die eigentlichen Aufgaben habe ich weder verstanden, noch gesehen, noch gemacht.
Absolut. An das kann ich mich noch erinnern, weil das war einer der größten Mehrwerte, die ich aus dem Buch von dir mitgenommen habe. Ja, mhm. Absolut. Ja. Das war wirklich, wirklich cool. Ja, definitiv. Ja. Super, vielen Dank dafür. Jetzt hast du ja schon erzählt, du warst selbst in der Insolvenz sogar. Du hast einigen Unternehmern geholfen. Jetzt da, wenn man so kurz vor der Insolvenz steht oder in der Insolvenz ist, dann ist man natürlich in einem Tief drinnen. Wie motivierst du dich da, wieder rauszukommen, die Aufgaben zu Ende zu bringen? Wie motivierst du Unternehmer, die genau an diesem Punkt stehen? Was gibst du denen für Tipps mit auf den Weg?
Ich glaube, die meisten, die kurz vor der Insolvenz stehen, die treffen die Entscheidung, auf die es jetzt ankommt, viel zu langsam. Also insbesondere, wenn Leute sich bei uns melden und sagen, sie stehen kurz vor der Insolvenz, die meisten stehen eigentlich kurz nach der Insolvenz, sie wissen es aber nur noch nicht.
Okay, ja.
Und was es braucht in dieser Situation, sind klare, harte Entscheidungen. Und letzten Endes, warum kommt man überhaupt in eine Insolvenzsituation oder in so eine kritische Situation rein? Ich glaube, in den allermeisten Fällen, weil der Unternehmer mit bestimmten Ängsten nicht klarkommt. Also oberflächlich betrachtet sagt man, weil die Finanzen nicht stimmen. Aber die nächste Frage ist, warum stimmen denn die Finanzen nicht? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Einnahmeseite stimmt nicht. Das ist dann meist ein strategisches Problem und eine gute Strategie ist halt eine fokussierte Strategie, eine Zielgruppe, ein brennendes Problem, eine Lösung und die meisten haben genau davor Angst, weil nur eine Zielgruppe, oh, das ist ja gefährlich und was passiert dann und so. Also aus einer Angst raus wird die Zielgruppe nicht spitz gemacht und das Angebot nicht spitz gemacht, das ist die eine Seite. Und dann habe ich die Kostenseite und auf der Kostenseite sind auch wieder Ängste. Also der größte Kostenblock bei den meisten kleinen Unternehmern ist ja Mitarbeiter. So, das heißt, wenn ich jetzt in einer wirklich kritischen Situation bin, dann heißt es unter Umständen, ich muss den einen oder anderen Mitarbeiter kündigen, um wenigstens den restlichen Mitarbeiter noch ihren Job zu sichern. Das ist eine extrem harte Entscheidung. Aber wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite täglich, mit denen vielleicht gar befreundet bin, dann denen zu sagen, okay, du bist jetzt nicht mehr dabei, löst auch wieder eine innere Angst aus. Ja. Und sich genau diesen Ängsten nicht zu stellen, da gibt es noch ein paar, aber das waren jetzt zwei Beispielängste, ist für mich die Hauptursache, warum Leute überhaupt in so eine kritische Situation reinkommen. Und um dort rauszukommen, ich muss mich den Ängsten stellen.
Mhm, absolut, ja. Wirklich top, ja. Mhm. Kann ich unterstreichen, ja. Also zielt nicht nur fürs Unternehmertum in manchen Fällen, sondern auch für viele andere Bereiche im Leben.
Absolut.
Ja,
absolut.
Ja. Super, jetzt ist mein Thema ein bisschen Zeit- und Selbstmanagement. Jetzt habe ich eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Wie schätzt du die Zeit- und Selbstmanagement-Fähigkeit der Unternehmer ein, mit denen du gearbeitet hast oder zusammenarbeitest? Beziehungsweise ist das ein gravierendes Thema für viele? Und was für Tipps gibst du denen auf dem Miet, wo du sagst, okay, die strugglen ein wenig mit dem Zeit- und Selbstmanagement?
Also die meisten Unternehmer, würde ich sagen, die liegen in ihrer Arbeitszeit nicht bei 40 Stunden, sondern eher bei 50, 60, 70, 80. Manche laufen auch bis zu 100 Stunden. Also das ist erstmal die Situation. Ich würde mal sagen, der Durchschnitt liegt bei 55, 60, etwa in dieser Größenordnung. So, jetzt kann ich natürlich mit Zeit- und Selbstmanagement sicherlich einiges optimieren, indem ich beispielsweise hergehe und Blöcke setze. Also nicht über den Tag verteilt drei Telefonate, sondern ich mache einen Block, wo alle drei Telefonate stattfinden. Also solche Themen, da kann ich sicherlich einiges optimieren. Ich glaube aber, der größte Schlüssel ist tatsächlich das, über was wir gerade schon gesprochen haben, diese Unterscheidung zwischen Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben und dann mal in meinen Kalender zu schauen und zu gucken, was von dem, was ich gerade mache, sind eigentlich Fachkraftaufgaben. Und das ist bei den meisten kleineren Unternehmern, mit denen ich zu tun habe, irgendwo in der Größenordnung von 80%. Und dann ist die nächste Frage, okay, was davon kann ich jemand anderem geben, ob jetzt ein Mitarbeiter oder ein externer Dienstleister, ist ja wurscht, aber im Prinzip sollte ich diese Aufgaben gar nicht machen ab einer bestimmten Größenordnung. Also gut, bei drei Leuten muss ich einen Teil Fachkraftaufgabe machen, aber bei 20 Leuten nicht mehr.
Ja, absolut. Ja, super. Und auch das Thema Gewohnheiten spielt ja bei dir, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Ist, für, glaube ich, auch ein Schlüssel für jeden unternehmerischen Erfolg. Wie stehst du dazu? Was ist da deine Meinung dazu?
Gewohnheiten sind das Fundament von allem. Also da sind wir uns völlig einig an der Stelle, weil letzten Endes, wenn man mal genau hinguckt, ist alles, oder sagen wir mal 98% dessen, was wir über den Tag hinweg tun, ist eine Gewohnheit. Das fängt an bei, ich sag mal, unwichtigen Dingen. Wir steigen jeden Tag mit demselben Fuß zuerst aus dem Bett. Das ist immer der rechte oder der linke. Wenn wir ins Bad gehen, wird zuerst Zähne geputzt und dann geduscht oder umgekehrt, immer die gleiche Reihenfolge. Das ist alles relativ irrelevant. Relevant wird es an der Stelle, wenn ich morgens in die Firma komme, was mache ich denn als erstes? Also Möglichkeit 1, ich gehe als erstes an meinen Computer, schalte ihn ein und gucke die E-Mails an. In dem Moment, wo ich das mache, lasse ich mir den ganzen Tag schon fremd bestimmen, weil E-Mails sind letzten Endes immer die Ziele von anderen, aber nicht die eigenen Ziele. So, also diese Gewohnheit, morgens als erstes E-Mail angucken, ist ziemlich blöd. Eine bessere Gewohnheit wäre, als erstes sich morgens hinzusetzen und mal 5 oder 10 Minuten über die eigenen Ziele für den Tag nachzudenken. Noch eine andere Gewohnheit wäre, jeden Morgen, wenn ich in die Firma komme, als erstes mal rumzulaufen und mit allen Mitarbeitern kurz zu sprechen und eine gute Beziehung aufzubauen und zu schauen, wie geht's den anderen Menschen. Und je nachdem, welche Gewohnheit ich zum Start habe, wird der Rest meines Tages komplett unterschiedlich verlaufen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Gewohnheit. Andere Gewohnheiten, wer sitzt wo in welchen Meetings, wer spricht wie viel in welchen Meetings, das ist immer dasselbe Schauspiel. Und dann mal zu hinterfragen, sind es denn produktive Gewohnheiten? Bringen die mich oder bringen die mein Unternehmen wirklich weiter? Und in den meisten Fällen ist die Antwort nein. Und dann gilt es halt, die Gewohnheit zu verändern.
Ja, absolut, absolut, sehr gut. Eine Gewohnheit von dir habe ich gelesen, ist ja der Kampfsport. Ja. Das hat mich sehr, sehr inspiriert. Auch ich bin ja auch jemand, der sehr gerne zum Sport geht und regelmäßig.
Was machst du?
Ich mache Kraftsport und Ausdauersport in der Regel. Cool. Für mich ist es halt einfach abschalten und passt gut, ja, definitiv. Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wie du diese Trainings im Kampfsport vielleicht so ein bisschen in das Unternehmersein, wie die reinfließen oder wie die das Unternehmersein beeinflussen?
Also zuerst mal mit Kampfsport. Ich habe ja überhaupt erst im Alter von 50 angefangen. Vorher habe ich einen Glaubenssatz gehabt, ich bin zu alt. Da habe ich mir gedacht, was für ein blöder Glaubenssatz. Und dann habe ich also mit 50 angefangen, mit 57 den schwarzen Gürtel gemacht. Das ist erstmal der Kampfsportweg. Was ich dabei gemerkt habe, war, als ich angefangen habe, da hatte ich von vornherein die Idee, ich will auf jeden Fall den schwarzen Gürtel machen. Und weil ich diese Idee hatte, hatte ich einen relativ klaren Weg vor mir. Im Kampfsport habe ich halt diese Gürtelprüfung, gelber Gürtel, grüner Gürtel und so weiter, wo ich halt zu jeder Gürtelprüfung was Bestimmtes können muss. Und bei meinen Kunden habe ich entdeckt, die unternehmerische Entwicklung, die hat meist auch eine bestimmte Reihenfolge. Also am Anfang, zum Beispiel in meinem ersten Seminar, da geht es um die Rollen und Aufgaben des Unternehmers und die Leute, die dort gekommen sind, die sagten dann irgendwann zu mir, ja, jetzt habe ich das begriffen, aber ich habe jetzt ein Strategieproblem. Dann habe ich als nächstes ein Strategieseminar angeboten. Dann kamen die Leute, die dort waren, wieder sagen, ja, jetzt habe ich eine Strategie ausgearbeitet, super, aber wie kriege ich denn meine Leute mitgenommen? Das heißt, die haben dann plötzlich ein Führungsproblem. Dann habe ich dazu was gemacht und die nächsten, die hatten dann plötzlich ein Kulturproblem. Dann habe ich dazu was gemacht. Und das ist immer eine ähnliche Reihenfolge. Und ich dachte mir, okay, beim Kampfsport habe ich eine bestimmte Reihenfolge. Also ich fange erst mit einem einfachen Schlag an, dann kommen irgendwann mal die etwas komplexeren Tritte oder und so. Und ja, beim Unternehmersein ist es auch ähnlich. Man fängt meist mit der Strategie an, dann kommt Führung, dann kommt Kultur, auch da ist eine Reihenfolge. Das ist so die eine Parallele. Und die andere Parallele halte ich für noch viel wichtiger. Beim Unternehmersein, da hat man vorher schon drüber gesprochen, da gibt es immer so ein äußeren Weg, den Weg der Methoden und inneren Weg. Also zum Beispiel in so einer Insolvenzsituation hatten wir ja vorher gesprochen, okay, ich muss Kosten sparen, das ist sozusagen das methodische Herangehen. Und es gibt das Innere, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, die ich habe, wenn ich Kosten sparen muss. Und wenn ich nur die Methode kenne, Kosten sparen, aber mit den Ängsten nicht umgehen kann, ist das Ergebnis gleich null, da kommt gar nichts raus. Und ähnlich ist es im Kampfsport auch. Also wenn ich die ganzen Techniken und Methoden kenne und dann ins Sparring gehe, mit jemand in den Ring gehe, ich habe aber Angst davor, mir eine zu fangen. Der andere riecht die Angst sofort. Ich bin nicht mehr klar in der Rübe und dann fange ich mir einen ein. Dann komme ich noch mehr irgendwie, werde ich noch wirrer, fange ich mir noch einen an und dann habe ich verloren. Das heißt, wie gehe ich mit mir selbst um, ist im Kampfsport essentiell wichtig und beim Unternehmersein auch. Das sind für mich so die zwei großen Parallelen.
Absolut top, ja. Und du hast ja jetzt schon den schwarzen Gürtel erwähnt, den du hast. Da kommen wir gleich zu deinem Buch, Der Schwarzgurt-Unternehmer. Und in diesem Buch geht es ja sehr viel um das Thema Teamflow, auch ein Thema, das mich sehr interessiert und sehr inspiriert auch. Was müssen deiner Erfahrung nach die meisten Chefs an sich selbst verändern, um die Stimmung, die Zusammenarbeit und das Commitment im Team wirklich verändern zu können?
Also, ich würde zuerst noch ein Wort zum Teamflow sagen und dann gehe ich auf deine Frage ein. Dieser Begriff ist ja nicht sehr verbreitet und ich finde es sehr schade. Ich gebe einfach mal ein Bild rein. Gut, jetzt seid ihr nicht Deutschland, aber ich glaube, ihr habt es trotzdem damals mitgekriegt, 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja,
Und da
klar.
gab es dieses eine Spiel, Deutschland gegen Brasilien, 7:1. Und obwohl die deutschen Spieler als Einzelspieler wahrscheinlich schlechter waren als die Brasilianer, haben sie einfach weggeputzt, weil sie als Mannschaft richtig gut funktioniert haben. Die hatten ja damals sogar den Namen die Mannschaft, also wirklich wir als das Team. Und genau das meine ich mit Teamflow. Also Teamflow ist jetzt nicht so Bob Marley-mäßig zugekifft in der Ecke rumhängen zusammen, sondern Teamflow ist gemeinsam Höchstleistung bei gleichzeitiger Höchstfreude. Das ist für mich erstmal die Definition. So, wie komme ich da hin? Die meisten fragen sich das tatsächlich überhaupt gar nicht, weil sie das Bild nicht richtig vor Augen haben. Und es fängt immer bei mir selbst an. Erstmal für mich selbst überhaupt in den Flow zu kommen, weil wenn ich nicht im Flow bin in meiner Tätigkeit, bin ich ein bescheidenes Vorbild, wird nicht funktionieren. Dann ist es extrem wichtig, dass das Team sich gegenseitig mag und unterstützt. Und für mich eines der zentralsten Punkte, auch wenn es extrem einfach klingt, ist würdigen, loben, wertschätzen und das nicht nur von außen zum Mitarbeiter hingehen, dem auf die Schulter klopfen, hast du toll gemacht, sondern es wirklich innerlich meinen, sodass der Mitarbeiter das auch tatsächlich spürt. Und das nicht nur von meiner Seite zu den Mitarbeitern, sondern dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das auch untereinander machen. Da haben wir einfache Tools bei uns beispielsweise. Wir haben im Flur ein Komplimente-Board hängen.
Okay.
Da kann jeder Mitarbeiter, kann jedem anderen ein Kompliment machen. Hey, cool, dass du mir gestern an der Stelle so und so geholfen hast. Oder ich habe gehört, wie du mit dem Kunden gesprochen hast und das Problem gelöst hast. Mega. Oder was weiß ich, was man da drauf schreiben kann. Und da entstehen laufend irgendwelche Dinge, die da hingeschrieben werden. Klar, am Anfang habe ich mal den initialen Push gegeben. Mittlerweile lebt das Ding von selbst und alle loben sich gegenseitig. Und das führt einfach zum ganz anderen Umgang der Menschen miteinander, logischerweise. Oder in Team-Meetings gibt es am Anfang immer eine Art von Positivrunde. Das genaue Thema wechselt. Aber zum Beispiel kann Positivrunde mal sein, welche Stärke hast du an einem anderen Mitarbeiter entdeckt? Und dann sagt da halt jemand, was er an anderen Mitarbeitern Stärke entdeckt hat. Er freut sich logischerweise so, dann freuen sich alle schon mal. Und dann kann ich das Teammeeting mit einer ganz anderen Stimmung starten. Also sozusagen diese positive Würdigung. Wenn ich jetzt nochmal zum Fußball zurückgehe, um das zu vergleichen, so ein Team, das wirklich im Flow steht, die geben sich ja dauernd Feedback. Und das Feedback ist nicht, oh, hast du blöd gemacht oder pass doch mal auf, guck mal dahin, sondern das Feedback von diesen Teamflow-Teams ist, dass die sich gegenseitig dauernd Applaus geben bei einer guten Aktion. Also die stärken sozusagen das Positive. Und genau das kann ich ins Unternehmen übertragen.
Super, perfekt, ja, absolut. Vielen Dank, Stefan. Ich könnte noch, glaube ich, Stunden mit dir plaudern, aber wir sind
Ich könnte auch
langsam.
noch Stunden erzählen.
Aber wir sind langsam am Ende der Zeit angekommen. Vielleicht können wir es mal ergänzen noch oder eine zusätzliche Podcast-Folge machen, würde mich sehr, sehr freuen. In meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer den Gast gehört. Also wenn du noch ein Shoutout hast an meine Community, dann freue ich mich über dieses Statement von dir. Wir werden natürlich das Buch der Schwarzgutunternehmer wie auch den Link zu deiner Website in den Shownotes verlinken, damit die Leute auch schnell zu dir finden. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dich als Gast gehabt zu haben. Und ja, ich freue mich noch auf dein letztes Statement. Vielen Dank.
Danke. Also ein Statement habe ich tatsächlich noch. Ich erlebe viele, viele Unternehmer, die mit ihrer aktuellen Situation nicht hundertprozentig zufrieden sind. Die muss nicht super schlecht sein, aber sie sind nicht hundertprozentig zufrieden. Und dann höre ich ganz oft so Gründe, ich muss erst noch XY tun, bevor ich das eigentliche Problem lösen kann. Und diese Satzkonstruktion, ich muss erst noch XY tun, bevor ich Z lösen kann, die sollte sich jeder erfolgreiche Unternehmer aus dem Kopf rausstreichen. Weil die wirklich guten Leute, die gehen die Probleme sofort an, die warten nicht, weil die Probleme werden ja nicht kleiner, sondern sie werden, wenn ich nichts tue, eher größer. Also sofort angehen, selbst wenn im Augenblick die Zeit eng ist oder das Geld eng ist oder so, geh die Probleme sofort an, weil das wird nicht besser mit der Zeit oder dem Geld, wenn du länger wartest. Also wirklich sofort angehen. Das ist meine Botschaft am Schluss noch.
Super, vielen Dank Stefan für deine Zeit und alles Liebe.
Danke, dir auch, Thomas. Hat Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank, Stefan, für das tolle Interview. Hat mich wirklich sehr gefreut und wir werden das mit Sicherheit fortsetzen und werden mit Sicherheit vor allem zum Thema Teamflow, glaube ich, in die Tiefe gehen. Das hat mich am Schluss dann extrem interessiert und ist sicher ein sehr, sehr genialer Ansatz. Also, wenn dich das alles interessiert, du findest die Links zum Buch von Stefan beziehungsweise zur Webseite natürlich in den Shownotes. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche dir alles Liebe, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.